Ja, lecker mehr. Bin ich jetzt echt im Wechsel.
Okay, dann wird's Zeit für Meno Mio, der Podcast für glückliche Wechseljahre. Mit Expertinnen-Interviews, Erfahrungsaustausch, Community-Building, Tipps und Inspirationen für die wahrscheinlich spannendste Zeit in deinem Leben. Bist du dafür bereit? Dann auf geht's. Lass uns glücklich sein. Mit Judith Bildau. Hallo, ich bin's, Daniela. Ich freue mich, dass du heute wieder bei Meno Mio mit dabei bist. Und ich freue mich nur mal mehr, weil heute ist wieder eine Gesprächspartnerin zu Gast, die ich schon mal begrüßen durfte. Weil, ja, mit der Judith habe ich schon mal gesprochen, da gab's in Folge 16 schon einmal eine Fragestunde mit Fragen aus der Community. Und heute treffen wir uns wieder. Judith, vielen Dank, dass du dir wieder Zeit für mich und für meine Meno Mios nimmst.
Hallo liebe Daniela, hallo Meno Mios, ich freue mich total, dass du mich wieder eingeladen hast.
Sehr schön. Judith, all jenen, die dich nicht gehört haben, darf ich dich ganz kurz vorstellen und dich auch gleichzeitig sehr ans Herz legen. Die Judith ist nämlich nicht nur Gynäkologin und äußerst erfolgreiche Medical Influencerin, sondern auch Autorin und ganz neu mit an Bord bei der Anke Sinnigen bei wechseljahre.de mit 2x geschrieben, wo sie Leiterin der Online-Sprechstunden sein wird und auch medizinische Artikel am Portal veröffentlichen wird. Also zückt eure Handys und folgt der Judith gleich einmal auf Instagram unter @drmedjudith_bildau. Judith, bevor wir uns unserem heutigen Thema, nämlich raus aus dem Hormonkarussell widmen, starten wir mit der Einstiegsroutine, die da heißt So ein Glück und soll den größten Irrglauben zu deinem Thema richtigstellen. Also ich beginne den Satz, du vervollständigst diesen. So ein Glück, das
wir heute immer mehr über die Wechseljahre und die Zeit danach sprechen.
Du bist ja echte Tausendsasserin und ich hatte ja auch das große Glück, dass wir uns letztes Jahr sogar mal persönlich begegnet sind. Das war sehr, sehr nett und ein toller Austausch. Und du bist ja neben deinen ganzen beruflichen Tasks ja auch noch mehrfache Mama und wuppst den Familienalltag, wie man auch ab und zu auf Instagram sieht. Und du bist eine wirklich engagierte Vorreiterin beim Thema Wechseljahre, weil wir haben gerade vorher gesprochen, wie ich begonnen habe mit Meno Mio, warst du eine der wenigen, die mir relativ rasch aufgepoppt ist. Und du haust auch wirklich viel Information auf Instagram raus. Du nimmst da immer wieder mal Zeit für Fragenrunden und so weiter. Und da interessiert mich, was dich antreibt, nicht nur, sondern auch, ob es bei dir vielleicht irgendwann einmal einen persönlichen Aha-Moment gegeben hat in deinem Leben, der deine Arbeit beeinflusst, weil da auch so viel Herzblut drinnen steckt.
Ich freue mich, dass du das sagst, Daniela. Also ich freue mich, dass man das merkt, dass da Herzblut drinne steckt, weil es steckt wirklich Herzblut drinne. Es gab nicht den einen Aha-Moment, das also nicht wie im Film irgendwie und dann ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen, das würde ich nicht sagen, sondern man macht ja, wenn man im medizinischen Bereich arbeitet, hat man erstmal eine lange Ausbildung, man sammelt viele Erfahrungen und dann fügt sich so ein Bild zusammen. Und als ich noch in Deutschland gelebt habe, hatte ich eine Kassenarztpraxis und ich fand meine Arbeit am Ende des Tages extrem unbefriedigend. Für meine Patientin in erster Linie, für mich, es war wenig Zeit. Es ging wenig um Aufklärung, wenig um Prävention. Es ist wenig in die Tiefe gegangen. Es war sehr, sehr viel Fließband dabei. Und ich würde schon sagen, dass ich versucht habe, das Beste rauszuholen für die Frauen, aber es hat mich total erschlagen und ich, wie gesagt, ich fand es irgendwie, ja, nicht rund. Und da ist mir einfach aufgefallen, wie groß der Aufklärungsbedarf ist, das Gespräch mit den Frauen, weil wenn ich ganz ehrlich bin, sind ja die Frauen, die ich hauptsächlich in meiner Praxis getroffen habe, sind ja nicht krank, zum Glück, sondern das sind Frauen, die in verschiedenen Lebensphasen sind, das sind ganz junge Frauen, die das erste Mal ein Verhütungsmittel brauchen oder das erste Mal eine Menstruation haben. Das sind Frauen mit sexuellen Problemen. Das sind auch Schwangere. Das sind dann auch Frauen in den Wechseljahren. Und was die Frauen eigentlich wollen, ist keine oder brauchen, ist keine Medizin erstmal. Ja, es ist nicht irgendwie ich gebe mal Antibiotikum und es ist alles und das Bakterium ist behandelt, sondern die Frauen wollen wissen, um dann einfach zu entscheiden, welchen Weg möchte ich gehen. Egal, ob in den Wechseljahren, es betrifft auch Verhütungsthemen, es betrifft auch die Endometriose zum Beispiel. Und das war eigentlich so das, ist mein Antrieb, dass wir Frauen zu mündigen Patientinnen machen. Und ich hatte das Gefühl, dass ich das während meiner Arbeit im ganz normalen System schwerlich leisten konnte.
Und ich glaube, genau das ist ja diese Krux an unserem Kranken- statt Gesundheitssystem, dass es eben ganz viele Ärztinnen und Ärzte so geht, dass sie weder die Zeit, leider bei den Wechseljahren, ist ja unser Thema, auch ganz oft das Wissen nicht haben, um die Frauen zu unterstützen. Weil, wie du sagst, ich glaube, es geht gerade beim Besuch beim Gynäkologen geht es ja nicht immer darum, ich habe was bitte um ein Pflaster jetzt, um es runterzubrechen, sondern einfach, wenn man wirklich Themen hat, wo man sich gerne mal austauschen, informieren möchte. Ja, drum nochmal mehr Applaus und Daumen hoch für deine Arbeit, liebe Judith.
Ich danke dir sehr.
Jetzt muss ich dir was erzählen.
Ja, erzähl.
Ich habe im Jänner ein Instagram-Reel gepostet, mit dem ich tatsächlich knapp 1,5 Millionen Menschen erreicht habe.
Wow.
Ich bin also das erste Mal viral gegangen,
wow.
Kurze Zeit später dann tatsächlich noch einmal. Jetzt kommt das Aber. Ich glaube nämlich, warum mir das gelungen ist, ist, weil ich in dem Reel gesagt bzw. geschrieben habe, du bist 35 plus und du hast deine Periode noch, dennoch bist du in den Wechseljahren. Glück gehabt. Und da habe ich, glaube ich, ganz viele Frauen erstens in diesem Alter erreicht, die sich dadurch auch extrem getriggert gefühlt haben. Und ja, ich habe die ersten nicht so netten Kommentare bekommen, weil sie ja nicht verstanden haben und ganz viel haben drunter geschrieben, gute Frau, du bist keine 35. Na, eh nicht. Wollte ich damit auch nicht sagen. Mir ging es mit dem Reel nämlich darum, Frauen in genau diesem Alter zu erreichen, um Awareness zu schaffen und zu sagen, hey, jetzt ist die beste Zeit, sich mit dem Thema Wechseljahre einmal auseinanderzusetzen. Einmal zu schauen, ja, was bedeutet denn das eigentlich? Weil der größte Irrglaube ist ja immer noch, haben auch ganz viele kommentiert, ich bin 47 oder was auch immer und ich habe meine Regel noch. Oder ich bin gerade 40 geworden und natürlich Mama geworden und solche Sachen. Ja. Ich habe das auch in der Caption aufgeklärt, was ich damit meine, aber die lesen heute die wenigsten. Warum erzähle ich dir das, Judith? Weil ja du mit deinem Buch Raus aus dem Hormonkarussell auch genau diese Zielgruppe erreichen möchtest. Und die Wechseljahre sind offenbar immer noch so ein Tabuthema, obwohl so viele Frauen davon betroffen sind. Und immer noch dieses, na, das ist so etwas für die alten Kredeln, das geht mir einfach nichts an, wenn ich jetzt gerade mal rund um 40 bin. Warum, glaubst du, ist das so? Und wie, glaubst du, können wir das ändern?
Also erstmal, Daniela, ich fühle dich total. Das gehört irgendwie dazu, scheinbar, dass man, wenn man eine Reichweite irgendwie dann hat, also wow, das sind ja wahnsinnig viele Views, wahnsinnig viele Klicks, dann gehören natürlich negative Kommentare dazu. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, also ich fühle das sehr nach. Ich, wenn dann irgendwie diese nicht so netten Sachen kommen, das trifft mich tatsächlich immer noch. Und
wirklich?
Das, ja.
Na, was der? Ich hab dann aufgehört, es zu lesen und haben wir gedacht,
sehr
okay,
gut.
Ich habe das einfach nicht verstanden, aber
sehr
es macht nichts mit mir. Nein, es macht nichts mit mir.
Du, das ist großartig. Das merke ich mir jetzt genau. Einfach nicht mehr lesen und wirklich sagen, das macht nichts mit mir, weil genau darum geht's ja eigentlich. Es darf nichts mit einem machen. Also toll, dass du das Thema aufgegriffen hast. Die Frage, warum viele Frauen oder auch Männer, weiß ich nicht warum eigentlich, aber sich angegriffen fühlen, wenn man ab Mitte 30 schon das Thema Wechseljahre anspricht, kann ich mir nur damit erklären, dass die Wechseljahre immer noch ein Tabu sind und zwar in dem Sinne, dass sie quasi irgendwie mit dem körperlichen und seelischen Verfall gleichgesetzt werden, dass die Wechseljahre unsexy sind, dass Frauen quasi aus dem prallen Leben auf einmal in das Großmutterloch verschwinden. Also du weißt, wie ich das meine, ist natürlich lächerlich und ich stelle es auch nur überspitzt dar. Aber das ist die einzige Erklärung, wie ich habe. Und das ist immer noch, obwohl wir so viele Role Models mittlerweile haben, Frauen, die in den Wechseljahren sind und die, also wirklich, wir gucken sie an und denken, boah, wow, das will ich auch. Also so geht mir das. Weiß ich nicht, warum das immer noch so ist. Aber es ist genau das, was du sagst. Die ersten hormonellen Veränderungen beginnen eben nicht erst mit Ü50, sag ich mal, schon mal gar nicht. Und es ist total wichtig und deswegen finde ich toll, dass du das gepostet hast, dass wir uns rechtzeitig damit beschäftigen, weil das hat was mit Prävention zu tun. Das hat was damit zu tun, dass wir uns auf Lebensabschnitte vorbereiten. Und das finde ich total wichtig. Ich habe in meiner Sprechstunde, in meiner Wechseljahrssprechstunde, Daniela, ganz viele Frauen, die, ich sage jetzt mal Mitte, Ende 40 sind, die meisten kommen natürlich mit einer akuten Beschwerdesymptomatik zu mir. Es sind auch welche, die einfach sagen, ich möchte aufgeklärt werden, mir geht's eigentlich gut, aber worauf muss ich achten, was kann ich tun, um gesunder älter zu werden? Aber ganz viele von denen sagen, ganz ehrlich, Judith, mir geht seit 10 Jahren schon nicht gut. Oder ich merke, dass seit 10 Jahren sich was verändert. Und das wiederum war auch der Anlass für mich, dieses Buch zu schreiben. Raus aus dem Hormonkarussell, die besten Hormonhacks für Frauen ab 35. Weil es verändert sich schon etwas ab Mitte, Ende 30. Das hat was mit den Eizellreserven zu tun. Also das ist nicht einfach eine Idee, die ich mir so ausgedacht habe. So, ach, wir fangen einfach schon mal früher an, um die Zielgruppe zu erweitern. Sondern es ist medizinisch darstellbar oder belegbar. Wir Frauen kommen mit einer Eizellreserve auf die Welt. Das ist nicht wie bei Männern, die ein Leben lang neue Spermien tagtäglich produzieren. Klar muss man dazu sagen, auch da nimmt die Qualität ab, auch die Quantität dieser Spermien. Aber rein theoretisch ist ein Mann bis ans Lebensende fertil. Das ist bei Frauen nicht so, sondern wir kommen mit einem gepackten Päckchen auf die Welt an Eizellen. Dann bis der erste Eisprung stattfindet, das ist so diese natürliche Auslese, so funktioniert die Natur nicht. Alle Eizellen, die wir haben, springen tatsächlich auch, sondern es gehen ganz viele unter, schaffen es eben nicht irgendwie bis in die Befruchtungsbahn. Aber mit Mitte, Ende 30 riecht der Körper, ich sage immer riecht der Körper, weil immer kein besserer Ausdruck irgendwie oder wird gewahr, dass diese Eizellreserven sich langsam, nicht morgen, nicht übermorgen, aber langsam dem Ende zuneigen. Und das ist der Grund, der Körper, die Natur ist ja so wahnsinnig schlau, wir müssen unserem Körper eigentlich ganz wenig erklären, wir müssen unseren Körper verstehen, aber nicht andersrum. Der streckt das dann, der weiß ja, was diese Sexualhormone, die wir Frauen durch den Zyklus, durch unsere Eizellreserve haben, das ist vor allem das Östrogen und das Progesteron, was das Gutes für unseren Körper tut. Und der Körper weiß auch, dass wenn das dann nicht mehr ist, dass es das Schutzfunktion nachlassen. Und deswegen streckt der das Ganze und lässt immer mal wieder einen Eisprung aus. Das heißt, die Frauen haben ab Mitte, Ende 30 immer häufiger mal sogenannte anovulatorische Zyklen. Jetzt mache ich schon den Deep Dive in das Medizinische. Ich weiß gar nicht, ob du darauf schon hinaus wolltest.
Alles gut. Du bist gerade so drinnen. Voll spannend, dir zuzuhören. Also bitte einfach weiter.
Also das ist einfach so dieses Basiswissen, was ich den Frauen versuche immer zu sagen, damit sie gar nicht so überrascht sind und ihnen das auch gar nicht komisch vorkommt, sondern eben versteht, was in ihrem Körper gerade los ist. Und wenn diese Eisprünge ausbleiben, also wenn ein Ei springt aus dem Eierstock, ein Follikel reift heran, um die Eisprungzeit in der Mitte des Zyklus platzt er dann quasi und die Eizelle wird freigesetzt und wandert dann Richtung Gebärmutter und kann eben befruchtet werden. Und wenn dann entsteht nach diesem Eisprung aus diesem alten Follikel der sogenannte Gelbkörper und der produziert das Gelbkörperhormon, das Progesteron. Und das ist relevant in der zweiten Zyklushälfte. Und wenn ich keinen Eisprung habe, habe ich kein Gelbkörper und ich habe kein Gelbkörperhormon. Ich habe also kein Progesteron. Und deshalb merken viele Frauen ab Mitte, Ende 30, vor allem in der zweiten Zyklushälfte, dass sich da was verändert. Das kann vermehrtes PMS sein oder auch das Erstauftreten eines prämenstruellen Syndroms. Mit Brustspann, Schlafstörungen, Wassereinlagerungen, vermehrter Ängstlichkeit, Depressionen. Die Blutung kann, also der Zyklus kann kürzer werden, es kann zu häufigeren Zwischenblutungen kommen, die Blutung kann schmerzhafter, wieder schmerzhaft werden, stärker werden und so weiter. Und das kann wirklich, also ich habe Frauen, die sagen, ich fühle mich 2 Wochen im Monat krank, was erheblich ist für Frauen, die ja mitten im Leben stehen und auch vielen, wir wissen das, was Frauen im Alltag leisten, vielem gerecht werden müssen. Und das ist eben diese typische, es gibt nicht so einen richtigen Ausdruck dafür. Ich nenne, deswegen habe ich irgendwann übrigens mit meiner liebsten österreichischen Freundin diese Phase in between genannt, weil es ist Prämenopause, ist ja im Prinzip die gesamte fertile Zeit, also ab Pubertät bis letztendlich in die Wechseljahre. Also Prämenopause stimmt medizinisch nicht so ganz. Und es ist so diese In-Between-Zeit. Also es ist so der Sprung in die Wechseljahre, aber eben noch nicht mittendrin.
Und auch, wo man noch gar nicht damit rechnet. Und um das geht es ja. Und das hat man ja gesehen jetzt mit dem Reel oder auch mit deinem Aufruf. So Mitte, Ende 30 will sich niemand mit den Wechseljahren beschäftigen. Weil nein, eben viele haben den Kinderwunsch noch nicht ad acta gelegt oder wie auch immer und sagen, na, das geht mir alles nichts an. Ich habe das noch nicht. Und ich glaube, da ist es so wichtig, einfach Awareness zu schaffen. Erstens, das ist ja nichts Schlimmes. Zweitens, es passiert ja jetzt noch nichts Tragisches im Normalfall, ja, aber es ist gut, dass du Bescheid weißt. Genau diese Symptome, die du angeführt hast, das kann einfach ja ein Anzeichen dafür sein, dass du eben in between bist. Und ich finde diesen Begriff so wundervoll und so schön, weil auch mit den vier Phasen, die wir vielleicht nochmal ganz kurz erklären, ja ganz oft eben so, ja, aber wie jetzt? Also ich wusste das ja auch alles nicht vor Menomio, dass eben die Wechseljahre in vier Phasen daherkommen. Du hast eben gesagt, die Prämenopause, die eigentlich mit der ersten Regelblutung beginnt. Dann haben wir die Perimenopause, die Menopause, die ja nur ein Tag ist, und die Postmenopause. Und darum finde ich dieses In-Between so schön, weil ich glaube, die Perimenopause, also die Zeit, ich nenne es mal so diese bisschen turbulentere Achterbahnfahrtzeit vor der Menopause, ist es ja dann in dem Alter noch nicht, sondern dann ist man eben In-Between, so wie du es nennst, oder?
Ja, ganz genau. Also genau so ist es. Und es ist auch so, wie du sagst, die Perimenopause, also die wirklichen Wechseljahre, die rein statistisch übrigens, schon mit rein statistisch, ich meine, die Übergänge sind fließend und es ist super individuell, ist rein statistisch beginnt die mit 45. Also doch früher, als viele, viele Frauen denken. Ne? Und da kann die Periode durchaus natürlich noch völlig, völlig regelmäßig sein. Und das ist tatsächlich dann diese turbulentere Phase, sind die Wechseljahre, weil dann der Östrogenspiegel quasi einmal hoch und runter und zwischen Dominanz und Mangel und so weiter schwankt es, und das ist dann so ein bisschen chaotischer, und das ist in between noch nicht so. Da haben wir eine relative Östrogendominanz bei einem häufigen Progesteronmangel, und das ist auch nicht jeden Zyklus so, weil manchmal habe ich einen ganz wunderbaren Eisprung und einen super Progesteronspiegel, aber es gibt eben Phasen, wo das nicht so passt. Wir gucken uns nämlich in der Hormonheilkunde nicht nur die einzelnen Hormonwerte, sondern auch das Verhältnis zueinander an, und das kann eben in between schon, das Gleichgewicht kann hier und da eben sich verschieben. Und ich finde, weil du das Thema Kinderwunsch auch angesprochen hast, ich finde ehrlicherweise, Frauen kriegen ein ganzes Leben lang quasi erklärt, was man tun muss, um nicht schwanger zu werden. Das gibt zwar immer noch nicht wahnsinnig viel, ehrlicherweise. Die sichersten Methoden sind nach wie vor die hormonellen, und die zu Recht haben da viele Frauen mittlerweile Bauchschmerzen, und je älter wir werden, desto risikobehafteter kann so die klassische Pille ja auch sein, wenn wir an Thrombose und Embolien denken und so weiter. Aber Frauen werden ganz wenig über ihre Fertilität aufgeklärt, und ich finde, das ist relevant, weil wir wollen ja mündige Patientinnen, sind ja nicht krank, die Frauen, aber mündige Frauen haben. Wir wollen, dass Frauen ihr Leben so gestalten können, wie sie sich das wünschen. Und dazu gehört auch, ganz ehrlich darüber zu sprechen, dass die Fruchtbarkeit ab Mitte 30 rapide abnimmt. Das ist nicht, um sie zu ärgern oder unter Druck zu setzen, sondern dass Frauen, ich habe einige Frauen, die wirklich Ende 30 vor mir sitzen und sagen so, das hat mir eigentlich nie jemand erklärt. Ich dachte immer, ich habe ewig Zeit, weil man hat mir immer nur gesagt irgendwie, das machst du, damit du nicht schwanger wirst. Jetzt habe ich einen Kinderwunsch und seit 2 Jahren klappt es nicht oder seit einem Jahr oder was auch immer. Ich finde, das gehört zur Aufklärung der Frauen hinzu, dass sich da mit In-Between was verändert.
Es ist ja auch dieses Buzzword Selbstfürsorge ein ganz, ganz großes, was man sich auch in diesem Alter, glaube ich, wirklich zu Herzen nehmen sollte. Aber was zählt denn da alles dazu, um sich eben gut in between auf die Perimenopause oder auch auf die Menopause und Postmenopause sogar vorzubereiten? Das ist ja der nächste Irrglaube, dass viele dann sagen, na, ich bin da eh schon durch. Also man ist ja nicht durch, weil man ist dann einfach postmenopausal. Also oder anders gefragt, welche Gewohnheiten sollte man sich denn spätestens in between angewöhnen?
Das soll ja ohne Stress, ohne Druck, und jede Frau soll bitte, bitte, bitte das auswählen, was sich gut für sie anfühlt und was für sie passt. Aber etwas, was ich meinen In-Between-Frauen wirklich mitgebe, ist schon einmal die Information, dass mit Mitte 30 sowohl die Knochendichte abnimmt, als auch die Muskelmasse abnimmt. Das ist auch etwas, was uns Frauen nicht gesagt wird. Ja, wir wundern uns auf einmal jetzt, wenn wir an die Muskelmasse denken, dass der Stoffwechsel langsamer wird. Wir wundern uns, dass sich unsere Körperstatur verändert und so weiter. Und Muskelmasse abnehmen, da denken wir eher so an die Senioren. Dabei beginnt das mit Mitte 30. Und das ist etwas, denkt an eure Muskulatur. Ihr Lieben, denkt daran, dass Krafttraining, Muskelaufbau nicht nur was für Männer ist. Wir Frauen kriegen ja oft so diese seichten Sportarten, die ja auch super sind, Ausdauersportarten, um Gottes Willen, klar. Aber Mädels, vergesst eure Muskulatur nicht. Die braucht euch. Das ist das Erste. Das Zweite ist die Knochendichte. Wir haben viele, viele Zellen im Knochen, aber unter anderem, was die Knochensubstanz angeht, einmal die Osteoblasten, das sind die aufbauenden Zellen, und die Osteoklasten, das sind die abbauenden Zellen. Und bis quasi in unsere 30er überwiegen die Osteoblasten, das heißt, Knochensubstanz wird immer schön nachgebaut, und plötzlich schwingt das eben um und die abbauenden Zellen überwiegen in ihrer Aktivität. Also wir müssen also was für unsere Knochengesundheit tun. Auch da Muskeltraining, Bewegung, ganz, ganz wichtig. Aber auch wir müssen auf unsere Mikronährstoffzufuhr achten. Wir brauchen ausreichend Vitamin D. Wir brauchen, das sage ich meinen Veganerinnen vor allem immer, Calcium. Wenn nicht, substituiert euch das. Denkt bitte auch an Vitamin K2. Das sind solche Sachen. Wie sollen die Frauen das denn wissen, wenn sie es nicht gesagt bekommen?
Genau, drum. Aufklärung ist das Allerwichtigste zum Thema Osteoporose und Osteopenie. Da habe ich so viel gelernt von der Beatrice Drach, mit der ich auch schon eine Folge aufgenommen habe.
Super, ja,
super. Ich tue gerne nochmal den Hinweis und den Link in die Shownotes, einfach um da mal reinzuhören, weil viele Frauen glauben ja dann, ja, um Gottes Willen, was soll ich denn sonst noch alles machen? Nein, es gibt oft ganz einfache Übungen, wie zum Beispiel auf und ab zu hüpfen, während man auf den Bus wartet oder sich gegen eine Wand fallen zu lassen, um einfach
ganz
diesen Impuls zu wecken. Also es ist
diese Stimulation, Stimulation.
Genau.
Und es ist wirklich, es ist kein Hexenwerk, auch was die Muskulatur angeht. Weil viele Frauen sagen dann, wie soll ich es denn jetzt noch in die Muckibude schaffen? Oder ich mag Muckibuden nicht, was ich total verstehen kann übrigens. aber es geht zu Hause, es geht mit dem Flexiband, es geht einfach gegen Widerstände zu arbeiten. Das kann man theoretisch mit Konservendosen machen. Also es gibt wirklich relativ einfache Tools, wie gesagt, aber da ist die Basis ja das Wissen. Und dann geht es natürlich weiter. Wir können sehr viel, gerade was das PMS angeht, sehr, sehr viel auch mit Mikronährstoffen arbeiten. Wir wissen, dass Omega-3-Fettsäuren wahnsinnig wichtig sind. Wir wissen, dass die B-Vitamine eine große Rolle spielen, auch was den Schlaf angeht. Magnesium, wieder das, was ja eigentlich auch ein Hormon ist, das Vitamin D. Das sind solche Sachen. Und da habe ich jetzt, wenn ich jetzt noch mal kurz Eigenwerbung machen darf, Daniela, ich hoffe, du verzeihst
voll
mir das.
Voll gern, na bitte, unbedingt.
Also, in dem raus aus dem Hormonkarussell stehen wirklich die genauen Dosierungen, was man eben auch an Mikronährstoffen bei Brustspannen oder bei PMS oder bei Schlafstörungen oder bei starken Blutungen. Weil was die Frauen, wenn sie dann oft, und das ist soll jetzt kein Shamen von meinen Kollegen und Kolleginnen sein, aber es passiert immer noch oft, dass Frauen, die dann mit sowas zu ihrem Frauenarzt oder ihrer Frauenärztin gehen, die Pille vorgeschlagen bekommen. Und oft wollen Frauen eben nicht mehr hormonell verhüten. Und das ist legitim. Verdammt nochmal, das ist legitim. Oder die Männer, ihre Partner sind sterilisiert mittlerweile. Das heißt, also ein Verhütungsmittel wird auch gar nicht gebraucht. Und da wird Frauen immer noch relativ wenig vorgeschlagen. Es gibt gerade in between und auch dann in der frühen Perimenopause, in den frühen Wechseljahren, studienbasiert wirksame Phytopharmaka, wie den Mönchspfeffer zum Beispiel, wie die Schafgarbe, wie Frauenmantel, die eben wirken. Und das steht eben alles in diesem Buch und es ist mir einfach so wichtig, dass die Frauen für sich entscheiden können oder auch verschiedene Therapiebausteine zusammensetzen können. Es gibt nämlich nicht nur schwarz oder weiß, ne, um diese Zeit für sich gut zu machen.
Und für sich auch individuell zu entscheiden, okay, was möchte ich probieren und dann probieren und sich auch eingestehen, okay, das hat man jetzt nichts gebracht, schaue weiter. Ja, ich glaube, das ist auch so, so wichtig, dass es wirklich tolle Anhaltspunkte gibt und nicht nur Eigenwerbung, sondern ich mache auch nochmal voll gern Werbung für dein Buch, wenn man das auch wirklich taugt. Man hat da wirklich einen Leitfaden, an dem man sich halten kann oder an dem man sich richten kann und sagen kann, okay, ich probiere das jetzt einfach einmal aus. Jetzt hast du schon gesagt, Judith, PMS, Brustspannen, Schlaf und so weiter. Sind das eher so typische Symptome, die in jüngeren Jahren vorkommen, kann man das sagen? Gibt es da noch einige mehr von diesen vielen Symptomen, wie sich die Perimenopause oder eben auch in between zeigen kann?
Also zum Beispiel das PMS. Was die Zahl angeht, wissen wir, dass es die meisten Betroffenen Ü30 sind. Also wirklich so in between, frühe Perimenopause. Ganz, ganz, ganz typisch. Das heißt nicht, dass auch Frauen, dass 20-jährige Frauen, 25-jährige Frauen ein PMS haben können. Die Wahrheit ist, Daniela, das ist so oft in der Frauenheilkunde so, dass wir noch gar nicht so richtig diese wirklichen Mechanismen beim PMS verstehen. Was wir wissen, ist eben, dass diese relative Östrogendominanz beim Progesteronmangel das irgendwie triggert. Aber was genau passiert, wissen wir eigentlich gar nicht. Ganz spannend. Nahrungsmittelintoleranzen oder auch vermehrte Allergien. Ganz typisch für die In-Between-Zeit. Warum ist es so? Weil, oder auch in der frühen Perimenopause oder Perimenopause überhaupt bei einer Östrogendominanz. Weil wir haben Immunzellen, das sind die sogenannten Mastzellen. Die schütten, wenn sie aktiviert werden, Histamin aus. Histamin ist das, viele Frauen, die unter einer Histaminintoleranz leiden, wissen genau, was ich meine. Die kriegen Bauchschmerzen, Durchfälle. Das kann wirklich auch Hautreaktionen machen, also wie so eine Nesselsucht, tränende Augen, Schnupfen, Fließschnupfen, Jucken, Brennen, alles. Also unangenehme, typisch allergische Reaktionen oder Intoleranzreaktionen. Und Östrogen aktiviert diese Mastzellen. Und Progesteron hemmt sie. Wenn wir also im Verhältnis mehr Östrogen haben, wie wir es in between eben stellenweise haben, dann haben wir schon mal per se einen höheren Histaminspiegel. Wenn wir dann irgendwie noch was Histaminhaltiges essen, was ja in unserem Alltag oft passiert, weil viele Nahrungsmittel, die wir immer gut vertragen haben, auf einmal fängt das dann an und man fragt sich, warum ist das so? Der Grund ist Hormonebene, Immunzellebene. Das ist total spannend, was unsere Hormone auch mit unserem Immunsystem machen. Das heißt, genau, Histamin oder auch Pollenallergie und so weiter. Einfach, weil diese Mastzellen häufiger stärker aktiviert werden und quasi die hemmenden Mechanismen, das Progesteron fehlt. Das ist auch eine ganz, ganz wichtige Sache.
Du schreibst ja in deinem Buch, wie wichtig es ist, die Hormonbalance zu verstehen. Jetzt ist es jetzt für die otto-normale Frau, die jetzt keine Ärztin ist und die vielleicht auch gerade zum ersten Mal mit dem Thema in Berührung kommt und sie denkt, aha, die redet dauernd von Progesteron und Östrogen, die schon ein bisschen tiefer in der Materie, sage ich jetzt einmal, drinnen sind, wissen, Testosteron ist nur das dritte Hormon, was einfach wichtig ist in den Wechseljahren. Gibt es irgendwie einen Game Changer, den jede Frau kennen, wissen sollte, wenn es um Hormone und Wohlbefinden geht?
Das Gleichgewicht. Das genau, was du gesagt hast. Der Game Changer ist das hormonelle Gleichgewicht. Wir müssen, das ist das, was ich vorhin meinte, wir müssen uns nicht nur die einzelnen Hormonwerte anschauen, sondern das Verhältnis auch zueinander. Das ist aber gar nicht so kompliziert. Also ich fange wirklich auch in dem Buch mit der Basis an. Was ist Östrogen? Wann wird es im Zyklus gebildet? Wie verändert sich es in between? Wie verändert es sich in der Perimenopause und der Postmenopause? Das Gleiche fürs Progesteron und dann auch fürs Testosteron. Ich habe oft Frauen, die auch in den Wechseljahren zu mir kommen, keine Hormonersatztherapie machen und jetzt ganz viel Gutes über das Testosteron lesen zum Beispiel und dann von mir eine Testosterontherapie wünschen. Ich kann nicht einer Frau einfach nur Testosteron verschreiben. Warum? Auch wenn Testosteron wichtig ist und nicht nur ein männliches Hormon, aber wenn ich einer Frau, die kein Östrogen messbar mehr hat, sag ich mal, Testosteron gebe, dann wird sie Haarausfall bekommen, dann wird sie unreine Haut bekommen, weil einfach das männliche Hormon dominiert. Bevor ich eine Frau mit Testosteron einstelle, muss ich sie auch mit Östrogen einstellen. Ja, also es geht um das Verhältnis zueinander. Der Game Changer ist hormonelle Balance.
Wie stelle ich die fest? Ist es dann der Bluttest, der Speicheltest?
In between, wenn wir jetzt mal da anfangen, in between, ich bin ein großer Fan von Bluttests. Speicheltest schwierig. Ich arbeite tatsächlich ganz platt mit Bluttests. Sie sind standardisiert. Die sind nicht abhängig davon, was ich vorher gegessen oder getrunken habe. Und dieses Argument, dass man aber die freien Hormone bestimmen will, zieht für mich nicht. Ich will alle Hormone sehen, denn auch gebundene Hormone können mobilisiert werden. Also für mich ganz klar Bluttest in between, muss man sagen, Daniela, da ist so ein bisschen die Krux, das ist auch in den Wechseljahren natürlich so, dass wir auch mal einen richtig guten Moment erwischen können. Das heißt, es ist einfach diese Gefahr, die Frau hat meinetwegen auch 2 anovulatorische Zyklen hintereinander und dann, und geht 2 Monate geht sie auf dem Zahnfleisch, in der 2. Zyklushälfte vor allem, wobei auch diese Symptomatik sich dann oft verselbstständigen kann. Erst treten die Schlafstörungen der 2. Zyklushälfte auf. Wir wissen, was Schlafstörungen mit uns machen. Auf einmal gehen wir auch in der 1. Zyklushälfte mit Angst ins Bett und finden nicht mehr zur Ruhe und so weiter. Und dann kommt sie zur Blutentnahme und da hat sie gerade in diesem Zyklus dann doch nochmal einen Eisprung und dann ist alles super und dann kriegt die Frau erzählt, das ist der Stress. Aber sie haben ja auch so viel um die Ohren mit Familie, mit Job, mit vielleicht Elternpflegen und so weiter. Und schwupps, kommen wir wieder auf diese Psychoschiene, die ich jetzt, das meine, also du weißt, wie ich das meine. Das ist ja oft das, wo Frauen dann draufgesetzt werden. Das heißt, ein Bluttest ist ein Puzzleteil zur Gesamtdiagnostik. Wenn ich also eine Frau Ende 30 vor mir sitzen habe und ich lasse sie mal einen Zykluskalender machen und ich sehe, okay, dieser Zusammenbruch in Anführungszeichen kommt wirklich in der 2. Zyklushälfte und so weiter, dann kann ich nochmal einen Bluttest machen letztendlich, aber es ist wichtig, was die Frau mir erzählt und was sie beobachtet und was ich mit meinem medizinischen Hintergrundwissen oder die Frau dann mit ihrem medizinischen Hintergrundwissen, was wir verstehen.
Da sind wir dann wieder bei der Selbstfürsorge. Wenn ich merke, hier irgendwie fängt es an, da ein bisschen zum Ruckeln, ein Zyklustagebuch zu führen, sich einfach wirklich, und da reicht's ja, wenn ich mir aufschreibe, heute habe ich gut geschlafen oder heute könnte ich alle umbringen oder heute sind meine Brüste einfach zum Zerplatzen und sie spannen, eben damit dann Ärztinnen und Ärzte besser verstehen können, was denn die Frauen möchten, brauchen, wie man ihnen helfen kann. Judith, du hast ja schon angesprochen, mich zum Schluss noch ganz gern kurz das Thema Hormonersatztherapie anreißen und auch deine Meinung dazu hören, weil schön langsam tut sich ja was, ja. Also langsam, aber sicher wird das Image der Hormonersatztherapie, insbesondere mit bioidenten Hormonen, verbessert, sagen wir mal so, ja. Und ganz leise und vorsichtig, aber doch sagen auch immer mehr Expertinnen, ja, es könnte Sinn machen, über einen präventiven Zugang einer HET nachzudenken. Wie siehst du das?
Ich sehe das genauso. Ich weigere mich auch da, Frauen zu sagen, was sie machen sollen. Wenn eine Frau keine Hormonersatztherapie machen möchte, dann ist das für mich völlig fein. Nicht, also was ich nicht möchte, ist, dass sie es aus Angst nicht macht. Da möchte ich gerne gegenwirken, also gegen Ängste möchte ich gerne aufklären. Aber wenn eine Frau sagt, ich habe keine Beschwerden, ich bin sportlich, ich achte auf meine Mikronährstoffzufuhr, dann bin ich damit mehr als glücklich, wenn meine Patientin glücklich ist. Trotzdem müssen wir die Frauen eben aufklären darüber, was passiert, wenn die schützende Funktion der Hormone wegfällt. Vor allem das Östrogen muss man da nennen, was eben die Gefäßgesundheit angeht, was den Knochen angeht, was die Hirngesundheit angeht und so weiter. Die Frauen müssen einfach wissen, wie sie das kompensieren, wenn sie keine Hormonersatztherapie machen möchten. Und wie gesagt, das ist völlig in Ordnung. Trotz allem wissen wir eben mittlerweile, dass eine HRT frühzeitig angefangen, das heißt im goldenen Fenster, einen großen präventiven Nutzen hat. Das heißt, das, was viele Frauen lange Zeit gesagt bekommen haben, nur wenn es gar nicht mehr geht, erstmal hältst du jetzt durch und nur wenn es gar nicht mehr geht, kriegst du vielleicht Hormone, ist medizinisch falsch. Weil wenn wir die präventiven Sachen mit einpacken wollen, also elastische Gefäße, eine gute Knochendichte, einen Schutz vor Demenz, dann müssen wir so früh anfangen, wie es irgendwie geht.
Glaubst du, tut sich ausreichend mittlerweile bei der Forschung, um abschätzen zu können, ab wann es wirklich soweit sein wird, dass das auch wirklich in Leitlinien steht? Es ist ja, also habe es Anfang schon mal gesagt, wie ich begonnen habe vor 2 Jahren, Wechseljahre, war ja wirklich nur ein Schattendasein. Es tut sich jetzt immer mehr, es kommt mehr in die Medien, es kommt mehr in die Bewusstheit der Frauen, der Ärztinnen, der Ärzten. Mir kommt schon vor, dass da jetzt gerade, Gott sei Dank, sich mehr tut, oder ist das nur frommes Wunschdenken?
Nein, nein. Also es tut sich auf jeden Fall was. Und ich kann jetzt, wenn ich für Deutschland spreche, auch, was ich ganz toll finde, die Deutsche Menopausengesellschaft, die ja eigentlich ja auch wie eine wissenschaftliche Vereinigung ist, richtet sich mehr nach außen, mehr an die Frauen. Das finde ich ganz wunderbar. Macht Veranstaltungen, finde ich ganz, ganz toll. Liegt natürlich auch an der großartigen Katrin Schaudig.
Genau.
Also, dass da jemand wirklich sagt, okay, wir uns vollgepackt mit dem Wissen, wir müssen einfach auch mehr mit den Frauen reden und auch mit den niedergelassenen Kollegen und Kolleginnen oder auch in den Kliniken und so weiter, das ist ganz klar. Was ich leider auch beobachte, Daniela, ich weiß nicht so ganz genau, wie das in Österreich ist, ist, dass sich so eine Lagerbildung gerade breit macht. Die einen unbedingt für Hormone, die anderen unbedingt gegen Hormone. Wo ich immer denke, wir sind doch nicht im Kindergarten. Wieso muss es immer dieses Schwarz-Weiß irgendwie sein? Das ist etwas, was mich so ein bisschen, ich sag's mal ganz platt, nervt, auch wenn dann irgendwie große Schlagzeilen in den Zeitungen, in Tageszeitungen irgendwie erscheinen, die Perimenopause, die Wechseljahre sind keine Krankheit und sowas und man soll sich nicht so auf dieses Thema fokussieren, das würde ja die Frauen kränker machen, als sie eigentlich und so weiter. Also das finde ich einfach, ich sag's jetzt mal, selten dämlich. Das finde ich erstens ein Schlag ins Gesicht für viele Frauen, die einen Leidensdruck haben. Und das ist nicht das Thema, ob die Perimenopause eine Krankheit ist oder nicht. Sie ist natürlich keine Krankheit. Natürlich ist es ein natürlicher Prozess, aber sie kann krank machen. Und zwar nicht alle, aber zumindest 2/3 aller Frauen merken etwas davon, in abgestuftem Ausmaß natürlich. Aber wir müssen doch darüber sprechen. Und die Wechseljahre, da muss man sich auch nichts vormachen, sind Brandbeschleuniger für Alterserkrankungen bei Frauen. Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind Todesursache Nummer 1 bei Frauen. Das Risiko, daran zu erkranken, steigt mit dem Wegfall der Hormone. Darüber müssen wir ja sprechen.
Voll, also dieses Argument, meins. Entspannt euch doch alle mal, so schlimm ist ja das nicht und vor uns sind schon Millionen Frauen da durchgekommen und. Das lasse ich einfach nicht mehr gelten, weil das ist lächerlich. Es ist ein hochwirtschaftlicher Faktor und so weiter. Also, und ich weiß auch, welchen Zeitungsartikel du da insbesondere meinst, da habe ich mir auch gedacht, Alter, das darfst du eigentlich gar nicht geben. Also
mich trifft, das ist dann auch tatsächlich was, Daniela, was mich persönlich dann trifft, weil ich so das Gefühl habe irgendwie, wir arbeiten so viel, du arbeitest so viel an diesem Thema, wir sprechen so viel über Aufklärung in unseren kleinen Medienmöglichkeiten, ja, und wünschen uns viele Frauen zu erreichen, haben viele Mitstreiterinnen und dann eine plakative Headline, ist meine Sorge immer, dass es uns 3 Schritte zurückwirft, wo wir wirklich so 2 Schritte nach vorne gekrabbelt sind.
Ja. Total, aber wir können nicht alle erreichen, wir können auch nicht allen helfen. Ich glaube auch, viele wollen sich nicht helfen lassen und das zu akzeptieren. Also mein großes Mantra für 2025 und hoffentlich für den Rest meines Lebens ist, leben und leben lassen.
Das ist ein super Motto. Das ist ein super Motto und ich möchte gerne meinen Teil dazu beitragen, damit jede Frau für sich entscheiden kann, wie sie gerne leben möchte.
Genau, und dass jede Frau auch für sich entscheiden darf, wie sie sich dem Thema Wechseljahre nähert.
Absolut, aber mit Aufklärung und Wissen und ohne Ängste. Und dann ist auch eine fundierte Entscheidung meiner Meinung nach mit gutem Gewissen möglich.
Judith, die Menomios wollen auch was wissen. Drum zum Abschluss auch noch die Fragen aus der Community. Ich habe 4 mitgenommen. Es kamen natürlich viele, wenn ich sagte, Judith Bildau ist bei mir zu Gast. Die Sabrina Melanie möchte wissen, wie merkt man trotz Hormonspirale, wenn die Menopause beginnt?
Also die Menopause ist ja die letzte Menstruationsblutung. Das ist natürlich schwierig, wenn man unter einer Hormonspirale gar nicht mehr blutet, wird man es im Zweifel gar nicht merken. Dann sage ich den Frauen immer, wenn wir sagen, rein statistisch mit 51 Jahren haben die Frauen ihre letzte Menstruationsblutung, also setzt die Menopause ein. Mit statistisch 52 beginnt, also 12 Monate danach, die Postmenopause. Dann macht man einfach, irgendwann ist sie ja auch durch die Hormonspirale, dann zieht man sie halt mal und guckt, wie es letztendlich ist. Trotzdem, die hormonelle Veränderung, also die Hormonspirale wirkt hauptsächlich lokal. Das heißt, es ist unter Hormonspirale möglich, einen Hormonstatus zu machen und es therapiert keine Hitzewallungen zum Beispiel. Es ist ja eh nur ein Gestagen in Anführungszeichen, also kein Östrogen enthält die Hormonspirale ja gar nicht. Das heißt also, perimenopausale Beschwerden werden durchaus wahrgenommen, trotz Hormonspirale.
Andrea 1109 möchte wissen, kann man in der Postmenopause auch nur das Progesteron nehmen?
Ich habe Frauen, die zu mir kommen und sagen, ich bin jetzt, ich sag mal, Mitte 60 und ich fühle mich betrogen um die Möglichkeit, rechtzeitig eine Hormonersatztherapie anzufangen. Es geht mir jetzt gut, aber zum Beispiel schlafe ich wahnsinnig schlecht. Es macht jetzt aus dem präventiven Gesichtspunkt keinen Sinn mehr, nach länger als 10 Jahren ohne Blutung aus präventiven Gründen eine kombinierte Hormonersatztherapie durchzuführen, weil den präventiven Effekt haben wir im Grunde nicht mehr. Und da sind wir uns noch nicht so ganz einig oder wir sehen noch nicht so richtig, in welchem Ausmaß, aber es könnte eben das Risiko für thromboembolische Ereignisse, vor allem beim Östrogen, könnte es erhöhen, wenn wir zu lange danach eben anfangen. Was ich aber durchaus mit Frauen mache, also wenn eine Frau jetzt auch mit 65 noch Hitzeballon hat, das gibt's auch mal, ist gesund, ist nicht stark übergewichtig, hat jetzt keine kardiovaskulären Erkrankungen oder sowas, dann kann man auch sagen, okay, man gibt transdermal, fängt auch ein bisschen später eben auch mit der Hormonersatztherapie an, ein bisschen transdermalem Östrogen und Progesteron. Okay, das kann man machen, natürlich immer unter medizinischer Aufsicht, aber wie gesagt, präventiv wirkt das dann nicht mehr. So, das ist wissenschaftlicher Stand heute, Daniela. Aber was ich manchmal habe, ist eben jetzt das Beispiel, die 65-jährige Frau, der es eigentlich gut geht und so weiter, aber sie schläft so wahnsinnig schlecht. Da fange ich dann auch in der Postmenopause mal nur mit dem Progesteron zum Beispiel an. Das kann ich machen, das hat keinen großen Einfluss auf das Herz-Kreislauf-System oder irgendwie Risiko für Schlaganfall, Thrombose und so weiter. Aber das, bevor eine Frau irgendwie starke Schlafmittel braucht, kann man mal gucken, wenn man Progesteron oral nimmt, die Metaboliten setzen ja an die GABA-Rezeptoren an, also auch da, wo Schlafmittel wirken, kann das ein Therapieversuch sein.
Bettina Nusser möchte wissen, welche Verhütungsmethoden empfiehlst du für Frauen Ende 40, die die Familienplanung abgeschlossen haben? Hormonfrei? Warum? Warum nicht?
Also erstmal nehme ich da auch tatsächlich die Partner in die Pflicht, weil Ende 40 hat sich eine Frau vermutlich Jahrzehnte lang um die Verhütung gekümmert, für ihren Schutz quasi, oder hat Kinder auf die Welt gebracht, Schwangerschaften durchlebt. Also da gebe ich den Ball auch gerne einmal auf die andere Seite ab. Ansonsten gibt es Therapien, die auch Richtung Hormonersatz schon gehen. Die sind da nicht rein bioident, sondern die sind kombiniert, die auch einen verhütenden Effekt haben. Also da gibt es zum Beispiel Pillen, die haben ein bioidentisches Östrogen, aber ein synthetisches Gestagen, sodass es verhütet. Oder man kann ein synthetisches Gestagen nehmen zur Verhütung und ein bisschen Östradiol bioidentisch transdermal über die Haut. Es muss nicht hormonell sein. Also es gibt Möglichkeiten, wichtig, bioidente Hormone alleine verhüten nicht. Und dann haben wir auch die Möglichkeiten der Spiralen. Das geht natürlich auch. Die Hormonspirale kann eine super elegante Möglichkeit sein, vor allem wenn die Blutung in der Perimenopause sehr stark ist. Die Kupferspirale, habe ich oft so ein bisschen Bauchschmerzen, weil gerade in den Wechseljahren die Blutung sehr stark sein kann. Und die Kupferspirale verstärkt die Blutung. Also das ist, ich habe viele Frauen, die sagen, ich probiere es trotzdem und kommen dann zu mir und sagen, boah, Judith, shit, ich blute wirklich so, mein HB ist, was weiß ich wo, ich bin nur noch müde und schlapp. Und das ist, die Kupferspirale verstärkt die Blutung. Das muss man einfach wissen. Also es gibt Möglichkeiten, hormonell und nicht hormonell zu verhüten. Die gibt es. Man muss einfach gucken, was für einen passt. Aber bitte auch immer den Partner mit einbeziehen, weil man könnte es diesmal auch wirklich jemanden anderen in die Verantwortung nehmen.
Zum Abschluss noch ein ganz entzückender Nickname. Sumsi mit Po schreibt, welche Blutwerte sollte man neben Hormonen bestimmen lassen für besseres Wohlbefinden?
Sehr gute Frage. Also Hormone, klar. Dann bitte auch immer die Schilddrüsenhormone mit bedenken. Finde ich ganz wichtig. Bitte gerade in den Wechseljahren den Eisenhaushalt. Und zwar nicht einfach nur das Hämoglobin, sondern es kann auch ein Eisenmangel vorliegen. Und der HB-Wert ist noch völlig normal. Also bitte auch Ferritin, Transferin. Eisen, ganz, ganz wichtig, bitte mitbestimmen lassen, also einen ganzen Eisenhaushalt mal checken lassen. Und dann Vitamin D, ganz, ganz wichtig, empfehle ich auch immer mitbestimmen zu lassen. Und wenn man dann noch weitergehen möchte, kann man auch mal so eine komplette Mikronährstoffanalyse, vor allem der B-Vitamine machen, des Omega-3 und so weiter. Basis würde ich aber sagen, Schilddrüsenhormone, also macht ja auch mal Sinn, ein ganzes komplettes, großes Blutbild zu machen, okay. Aber dass man sagt, Hormone, okay, dann Schilddrüsenhormone, Eisenwerte unbedingt, Vitamin D-Spiegel.
Jetzt machen wir zum Abschluss noch unbezahlte Werbung. Wer noch viel mehr Fragen an dich hat, kann dir ab sofort auf wechseljahre-mit-2x.de ja eintüten, oder? Da stehst du ja dann genau für diese individuellen Fragen und Sprechstunden zur Verfügung.
Richtig. Und es kommt regelmäßig ein Blogbeitrag, einfach weil manchmal ist ja, du weißt es ja selbst, in den sozialen Medien, also Instagram und Co., der Platz so ein bisschen spärlich. Man kann ja gar nicht irgendwie alles in Ausführlichkeit erklären. Und manchmal sind die Themen ja auch ein bisschen komplexer. Deswegen gibt es auch regelmäßig Blogbeiträge. Und ich hoffe, dass Anke und ich damit viele, viele Frauen erreichen können. Und danke, Daniela, für deine Plattform hier und deine Arbeit und dein Tun.
Oh, vielen, vielen Dank. Danke, liebe Judith, das freut mich voll. Eben alle Infos zu dir, wie man dich findet auf Instagram, wechseljahre.de, all das haue ich einfach nochmal in die Shownotes, um nachzulesen, um einfach nur anzuklicken und den Weg zu dir zu finden. Vielen Dank für deine Zeit, Judith.
Ich danke dir für die nochmalige Einladung. Vielen, vielen Dank.
Menomeo erscheint immer freitags überall, wo es Podcasts gibt. Die Folgen wechseln sich immer zwischen Expertinnen-Talks und dem Wechselwirkung-Plausch ab, wo ich mit Frauen aus dem öffentlichen Leben, aber auch aus der Menomeo-Community, also gerne auch mit dir, locker und entspannt über die Herausforderungen und Freuden der Wechseljahre spreche. Du möchtest dabei sein? Dann melde dich unter daniela@menomeo.at. Außerdem, bitte unterstütze mich dabei, Menomeo und das Thema Wechseljahre noch größer zu machen. Wie ist das möglich? Indem du die Glocke aktivierst, sofern du über Spotify zuhörst. Auf allen Plattformen kannst du meinen Podcast abonnieren und so verpasst du auch keine neuen Folgen mehr. Was wirklich wichtig ist, gib mir bitte Sternebewertungen, am besten 5, das mag nämlich der Podcast-Algorithmus. Mehr Tipps und Wissenswertes gibt es übrigens auch auf Instagram unter wechseljahre_podcast und auch ganz klassisch im Internet unter www.menomeo.at, wo du dich übrigens auch zu meinem monatlichen Newsletter anmelden kannst. Sodala, und auch du, liebe Judith, schreibst mir bitte noch in mein Freudenbuch. Funktioniert so, ich beginne die Sätze, du vervollständigst sie. Daran merke ich, dass ich in den Wechseljahren bin.
Dass ich das Gefühl habe, dass es hormonell auf und ab geht, und zwar täglich.
Meine größte Herausforderung in den Wechseljahren ist?
Mich selbst wiederzufinden.
Das hätte ich gern früher über die Wechseljahre gewusst.
Was mit meinem Körper und meiner Seele in dieser Zeit passiert?
Meine Geheimwaffe in den Wechseljahren?
Mir Zeit für mich selbst zu nehmen und mir selbst die Aufmerksamkeit zu schenken, die ich jetzt brauche.
Glückliche Wechseljahre heißt für mich?
Mich rundum wohl mit mir selbst zu fühlen.
Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Bis dahin, alles Liebe und vergiss nicht aufs Glücklichsein.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.